Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, du geliebtes Kind Gottes. Gott liebt dich, vergiss das nie. Er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen, er liebt dich, er hat dich erkauft. Du bist für ihn da, du lebst für Gott. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir, dass wir hier als Gemeinde dein Tempel sind, dass du unter uns bist. Und dass der Herr Jesus mit uns zusammen dich anbetet, dich lobt und preist, uns dein Wort vermittelt, in unser Herz gibt. Ich bete dafür, dass dein Wort uns Perspektive gibt, Hoffnung schenkt, Kraft gibt, Zuversicht, Vertrauen, Hoffnung. Amen. So, ich habe letzten Sonntag, habe ich in der Info-Austauschgruppe eine Frage gestellt. Was ist der biblische Weg zur Bekehrung und Wiedergeburt? Und habe gehofft, dass viele Antworten kommen, aber ist nichts gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es da Unsicherheiten. Und dann habe ich den Impuls gehabt, dieses Thema aufzugreifen. Habe es mit dem Adnan dann besprochen und wir haben vereinbart, ja, wir machen es zum Thema. Für diese Woche, Wartewoche und als Botschaft am Sonntag. Der biblische Weg zur Bekehrung und Wiedergeburt. Ich habe dann gemerkt, es ist dann so umfangreich geworden, dass ich gesagt habe, nee, wir müssen es auf zweimal bringen, sonst überfordert es uns, sonst wird es zu viel. Da sind zu viele wertvolle Wahrheiten drin, als dass wir das schnell runterrattern, sondern wir wollen uns wirklich damit beschäftigen, dass es ins Herz geht und dass es lebendig wird für uns. Die Situation, wie ist die Situation? So viele unterschiedlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaft es gibt, so viele unterschiedliche Meinungen, Irrtümer und falsche Lehren bezüglich der Bekehrung und Wiedergeburt gibt es. Übrigens, herzlich willkommen an den Bildschirmen. Liebe Grüße an den Starnberger See, liebe Grüße nach Florida, liebe Grüße überall in der Welt, wo jetzt hier diese Botschaft wahrgenommen wird. Also wir haben so viele unterschiedliche Kirchenglaubensgemeinschaften, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, Irrtümer und falsche Lehren bezüglich der Bekehrung und Wiedergeburt gibt es. Wir haben diese ökumenische Bewegung und ja, wir haben doch alle nur einen Gott, aber es kann gar nicht sein, weil Allah keinen Sohn hat. Also wir können nicht alle den gleichen Gott haben, weil der Gott der Bibel hat einen Sohn, der für uns Mensch wurde und uns erlöst hat. Viele Verführer, die Menschen gefallen wollen, um möglichst viele Anhänger um sich zu scharen, verkündigen ein falsches Evangelium. Ja, eine falsche Heilsbotschaft, die zwar angenehm und leicht anzunehmen ist, aber die Hörer nicht erretten kann, sodass sie sich in einer falschen Sicherheit wiegen und letztlich in die ewige Verdammnis gehen. Da gibt es diese großen christlichen Veranstaltungen, da wird eine seichte Botschaft, die mehr Unterhaltungscharakter hat als wirklich Tiefgang, verkündigt und dann werden emotionale Lieder gesungen. Und dann komm nach vorne zu Jesus. Und dann kommen als allererstes die Mitarbeiter, die scheinbar schon längst errettet sein wollen. Und damit die anderen motiviert werden, dann kommen die nach vorne und dann sprechen die ein Gebet und sagen, ja Herr, komm in mein Herz. Und dann sind sie von Neuem geboren und jetzt sind sie Kinder Gottes. Ja, und die sind betrogen, sind belogen und sind in einer falschen Sicherheit und gehen der ewigen Verdammnis entgegen. Wie schrecklich ist das, Geschwister? Und aus dem Grunde ist es so wichtig, dass wir ein festes Fundament haben. Was sagt Gott in seinem Wort? Wie kommen wir zur neuen Geburt? Wie empfangen wir den Geist der Sohnschaft? Wie empfangen wir ewiges Leben? Wie reißt uns Gott heraus aus der ewigen Verdammnis, aus dem Reich der Finsternis und versetzt uns in das Reich des Lichtes? Und aus dem Grunde, denke mal, ist es ganz wichtig für uns alle, aber auch nicht nur für uns, sondern in der Weitergabe, in unserem Netzwerk, bei dir, in der Schule, am Arbeitsplatz, dass du Bescheid weißt, wie ist der Weg zur echten biblischen Bekehrung, zur wahren Neugeburt, zur Sohnschaft, zur Kindschaft zu Gott, um das ewige Leben zu haben, um sicher zu sein. Wir gliedern diese elementare Botschaft in zwei Teile. Deshalb wollen wir heute Gottes Wort zu diesem ernsten Thema studieren und die Wahrheit erkennen, die darüber entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: in der ewigen Verdammnis und in der ewigen Herrlichkeit bei Gott. Dazwischen drin gibt es nichts. Es ist eine Erfindung der Menschen, dieses Fegefeuer. Das gibt es nicht in der Bibel. Fegefeuer finden wir nirgends. Ja, der Herr Jesus sagt, der Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und wenn wir dann weiterlesen, dann ist dieses Feuer, diese Feuertaufe, nicht eine Übertaufe der Charismatiker und Pfingstler, sondern es ist das Gericht. Er sagt ja, dass er die Spreu mit Feuer verbrennen wird. Im gleichen Abschnitt, zwei Verse weiter. Also es gibt keine Obergeistestaufe als Feuertaufe, um noch mehr Kraft und noch mehr Vollmacht zu empfangen. Das ist ein Irrtum. Viele Pfingstler beten in ihrem irre geleitet sein um die Feuertaufe und wissen nicht, dass sie ums Gericht beten. So, und dann müssen wir noch überlegen, ich taufe euch, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und da ist uns bewusst worden, Adnan und mir in dem Studium, dieses den Heiligen Geist empfangen, was die nach Pfingsten bekommen haben, den Heiligen Geist empfangen haben, das ist nicht die Taufe in den Leib des Christus hinein. Das gilt nur für den Leib des Christus, das gilt nur für die Gemeinde. Wir empfangen auch den Heiligen Geist, den Geist der Sohnschaft und zugleich werden wir durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Und noch was in der Lehrschrift, ich habe euch gestern den Link zur Lehrschrift gepostet, in Info und Austausch. Da haben wir auch dokumentiert, es gibt immer nur eine Taufe. Bei der Verkündigung des Evangeliums vom Reich gab es die Wassertaufe und dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nach der Offenbarung des Geheimnisses des Christus, bei der Verkündigung des Evangeliums des Christus, empfangen wir den Geist der Sohnschaft und werden durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Und jetzt bist du Glied am Leib Christi. Jetzt sind wir der Christus Gottes, Haupt im Himmel und wir seine Glieder. Verstehen wir? Für uns gilt die Wassertaufe nicht. Für uns gilt nur eine Taufe. Ein Gott, ein Vater, ein Herr, ein Geist, eine Taufe. Wir haben nicht zwei Taufen. Es gibt immer nur eine Taufe. Wassertaufe für das irdische Volk und Geistestaufe für das himmlische Volk. Beide Evangelien bereiten den Empfang des Heiligen Geistes vor. Aber hier werden die Menschen mit Wasser getauft und hier in den Leib Christi hinein getränkt, sagt die Schrift. Und so bist du Teil des Christus. Lies die Lehrschrift. Ich habe es dir einfach gemacht. Du hast den Link. Draufklicken, lesen. Kapitel 4, 3 und Kapitel 5. Deshalb wollen wir heute Gottes Wort zu diesem ernsten Thema studieren und die Wahrheit erkennen, die darüber entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Verstehen wir, Geschwister? Diese Sakramente und äußeren Rituale, die Babytaufe, die rettet niemanden. Das ist eine Besprengung mit Wasser von Babys. Das ist eine Erfindung der Menschen, die rettet niemanden. Und die denken, sie sind jetzt gerettet und gehen in den Himmel und verstehen nicht, dass sie in die ewige Verdammnis gehen. Wie schrecklich. Wir müssen uns an das halten, was uns Gott mitgeteilt hat und nicht das, was irgendwelche Menschen erfunden haben. Diese Botschaft gliedern wir wie folgt. Teil 1 heute, Einleitung. Und schließlich die 7 Wegweiser zur Selbsterkenntnis des verlorenen Sünders. Damit du verstehst, wie wirkt Gott durch seinen Geist heute bei deinem Schulkameraden, bei deinem Arbeitskollegen, bei deinem Nachbarn, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern. Wie wirkt heute Gott, dass sie erkennen, weil das ist das erste Stadium. Ich muss erkennen, ich bin ein Sünder. Wir sehen das, wenn jemand Alkoholiker ist. Er muss erkennen, er ist süchtig, er ist Alkoholiker. Erster Schritt, ich muss erkennen, ich bin Alkoholiker. Erster Schritt, ich muss erkennen, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Und beim Alkoholiker ist es dann so, der zweite Schritt ist, wenn er sagt, jawohl, ich bin ein Alkoholiker, der zweite Schritt ist, ich möchte frei werden. Und der dritte Schritt ist, ich brauche Hilfe. Sonst nehmen die ihn gar nicht auf in den Entzugsprozess. Er muss erkennen, ich bin ein Alkoholiker, ich möchte frei werden, klare Entscheidung, ich brauche Hilfe. Und das andere ist im geistlichen Bereich, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich möchte gerettet werden, ich brauche einen Retter. Also die 7 Wegweiser zur Selbsterkenntnis des verlorenen Sünders. Dann Teil 2 nächsten Sonntag, soweit ich dann noch auf diesen Beinen stehen kann. Hängt ab von Gott oder ob er mich zwischenzeitlich in den Himmel, in die Herrlichkeit holt. Wer weiß denn das schon? So, Gott will, nächsten Sonntag. Teil 2, die 8 Irrtümer zur Bekehrung und Wiedergeburt im Gegensatz zur biblischen Wahrheit. Es gibt viele Irrtümer zu dieser Bekehrung und Wiedergeburt, aber ich habe jetzt einmal die 8 wichtigsten herausgegriffen. Die wollen wir uns nächsten Sonntag anschauen und dann schließlich die 7 Schritte zur biblischen Bekehrung und Wiedergeburt. Sodass wir Verhaltenssicherheit haben. Oft taucht ja die Frage auf, bei dir, bei mir, habe ich wirklich den Heiligen Geist? Bin ich wirklich errettet? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Habe ich wirklich ewiges Leben? Woran kann ich das erkennen? Und da wollen wir Verhaltenssicherheit bekommen und Souveränität. Durch unser gemeinsames Studium des Wortes Gottes durften wir erkennen, Geschwister, dass alle Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, als Sünder hineingeboren werden. Jemand hat mal gesagt, so ein übergeistlicher Prediger, ja, meinen alten Adam habe ich schon seit 3 Jahren, dem bin ich schon seit 3 Jahren nicht mehr begegnet, meinem alten Adam. Dann haben die gesagt in der Gemeinde, aber wir haben umso mehr mit ihm zu tun gehabt. So, wir durften erkennen aus dem Wort Gottes, dass alle Menschen, die geboren werden, Sünder sind. Dieses unschuldige Baby ist ein Sünder. Das kann dann jetzt doch, wenn es ein bisschen älter wird, dann wirst du sehen. Ja, es streitet, es nimmt dem anderen das Spielzeug weg. Es setzt sich durch mit den Ellbogen und manchmal ist es ein Kampf zwischen den Eltern und dieser Kinder. Wer hat jetzt recht oder wer hat nicht recht, weil Herr Wille geschieht. Also du wirst schon merken, doch, das Sünderpotenzial steckt in diesem unschuldigen Kind schon drin. Jeder Mensch, der von Adam abstammt, wird als Sünder geboren, weil der Adam ist der Urgroßvater von jedem Menschen und der ist ein Sünder. Und darum wird er als Sünder geboren. Und jeder Mensch, der umkehrt und aus Gott geboren wird, der hat neues Leben in sich, geistliches Leben und hat ewiges Leben empfangen und hat den alten Menschen mit Christus ans Kreuz zu bringen. Das schauen wir uns noch an. Als Sünder, jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, wird als Sünder hineingeboren und ist getrennt von Gott. Und hoffentlich sind die Eltern wiedergeborene Christen, dann ist dieses Kind nahe zu Gott gebracht, in der Familie, in der Erziehung, beim Tischgebet, in Alltagssituationen. Das ist das Schöne, wenn die Eltern Christen sind, sind die Kinder in die Nähe Gottes gebracht. Aber ganz generell, dieses Baby ist nicht automatisch ein Kind Gottes, weil sie in einem christlichen Elternhaus geboren wurde oder aufgewachsen ist. Es bleibt ein Sünder. Weil das ewige Leben kann nicht vererbt werden. Das ist eine persönliche Entscheidung von jedem Menschen. Jeder Mensch muss für sich persönlich die Entscheidung treffen. Es wird nicht vererbt. Die Gotteskindschaft wird nicht vererbt. Es ist eine Einzelentscheidung. Als Sünder sind wir von Gott getrennt und gehen aufgrund unserer Sünden in die ewige Verdammnis. Und da gibt es keinen Zwischenschritt, keinen Zwischenbereich. Das ist die Konsequenz aus Gottes Gerechtigkeit. Diese Menschen, denen nur ein seichtes Evangelium verkündigt wird, die kennen Gott gar nicht. Die kennen Gott nur als Liebe und Gnade und großzügig und so weiter. Die kennen Gottes Gerechtigkeit nicht. Die verstehen nicht, dass Gott Sünde richten muss. Und wenn wir das verstehen wollen, müssen wir ans Kreuz schauen. Wie elend hat Gott seinen Sohn am Kreuz verbluten lassen. Wie ernst die Sünde ist. Und das muss uns klar sein. Die Sünde ist ernst zu nehmen. Sie bringt uns den Tod. Die Sünde gebiert den Tod. Der Sündesold ist der Tod. Das ist die Konsequenz aus Gottes Gerechtigkeit. Gott kann nicht anders. Gott hat in seiner Liebe, ist er in seinem Sohn Mensch geworden und ist stellvertretend für die Sünder ans Kreuz gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Gott hätte eigentlich alle Menschen verdammen müssen, weil alle Menschen Sünder sind. Aber nein, in seinem Sohn Christus geht Gott ans Kreuz und stirbt stellvertretend für die Sünder, sodass der Sünder umkehren kann. Wenn er es für sich annimmt, dass seine Sünde und sein altes Wesen von Christus in den Tod gebracht worden ist und dass er mit ihm auferstanden ist, hat er ein neues Leben. Neues Leben, geistliches Leben, zwar noch in einem vergänglichen Körper, aber schon geistliches Leben. Und erwartet die endgültige Erlösung, die Erlösung unseres Leibes. Also, Gott ist die Liebe, ja, aber er ist auch die Gerechtigkeit. Und aus Gottes Gerechtigkeit muss er den Sünder in die ewige Verdammnis schicken. Weil er hat zu Adam gesagt, wenn du das machst, wenn du mein Gebot übertrittst, wenn du sündigst, wenn du mich als Lügner darstellst und annimmst, wirst du sterben. Erst geistlich, getrennt von Gott und dann körperlich. Und so ist jeder Mensch, der geboren wird, geistlich tot. Er lebt körperlich. Er hat ewige Existenz in sich, weil Gott den Lebensodem in ihn hineingehaucht hat. Er existiert ewig, aber er existiert ewig in der Verdammnis. Und er braucht Erlösung, er braucht Umkehr, er braucht einen Retter. Nun wissen wir auch, dass Gott nicht nur ein gerechter, sondern auch ein barmherziger und gnädiger Gott ist, der nicht nur aus seiner Gerechtigkeit heraus mit uns handelt, sondern auch aus seiner Liebe heraus. Gott hatte einen Plan und den hat er in seinem Herzen verschlossen. Er wollte viele Söhne haben. Und dann, wo die Zeit da war, hat Gott das offenbart, hat sein Herz geöffnet. Und jetzt wissen wir, dass wir Brüder des Erstgeborenen sein dürfen, den Geist der Sohnschaft empfangen dürfen, nicht nur ewiges Leben haben, nicht nur nicht in die Verdammnis müssen, sondern dass wir seiner Herrlichkeit teilhaftig werden. Wir werden die Herrlichkeit des Sohnes und die Herrlichkeit des Vaters haben. Wir sind Kinder Gottes. Aus seiner Liebe heraus hat Gott einen Plan entwickelt, wie er uns aus dieser Verlorenheit in unseren Sünden erretten und aus der Herrschaft der Finsternis, die von Satan ausgeübt wird, erlösen kann. Geschwister, wir haben vorhin wieder gelesen, da erinnere ich mich jedes Mal, wenn das Meer sich türmt und alles bebt. Ja, und das Meer ist oft ein Synonym für Völkerscharen in der Heiligen Schrift. Und das Meer türmt sich, die Völker toben. Ja, Kriege und. Und Egoismen, Staatsegoismen kommen wieder dran. Und die ganze Handreichung und dass wir sagen, okay, wir sind doch alle miteinander Menschen, die auf diesem Planeten wohnen, lassen doch zusammenarbeiten, wirtschaftlich, politisch, sozial und was auch immer. Das wird gerade mit Macht abgestreift. America first. Und die Egoismen beginnen wieder und der Kalte Krieg ist wieder dabei, sich anzubahnen. Aber Geschwister, wenn das Meer sich türmt und alles bebt, dann sind wir im Auge des Sturms. Wir sind in Gottes Armen. Vertraue auf Gott, vertraue auf Gott, glaube Gott. Ohne Glauben ist es unmöglich. Von Gott was zu empfangen, glaube doch Gott, vertraue ihm. Lege jeden Tag dein Leben in seine Hände. Und du wirst Frieden haben und die Welt um dich herum wird nicht verstehen, wo du deinen Frieden hast. Weil der Friede-Fürst wohnt in dir. Jesus Christus ist der Friede-Fürst. Er ist der Fürst des Lebens, er ist der Friede-Fürst. Er gibt dir Frieden, er gibt dir Zuversicht, er gibt dir Hoffnung. Also Gott hat einen Plan entwickelt, uns aus dieser elenden Situation, aus der Herrschaft des Reiches der Finsternis, die der Teufel regiert. Und alle Mächtigen hat er an seinen Strippen und bringt die Schachfiguren in Position, Geschwister. Wir lesen es ja, wir wissen es ja, was passiert. Die Bibel sagt es uns ja in der Offenbarung. Und alles bereitet sich vor, genauso wie es Gott uns offenbart hat. Schritt für Schritt, kriegt doch keine Angst, es muss so kommen. Und jede Regierung ist von Gott zugelassen. Jede Regierung, egal was, ist von Gott zugelassen. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Und auch die schlimmste. Je gottloser das Volk ist, umso gottloser wird die Regierung sein. Und so ist es. Aber krieg doch du keine Angst. Du bist geborgen in den Armen Gottes. Da Gott allwissend ist und die Zukunft kennt, bevor sie eintritt, weiß er ganz genau, welcher Mensch dieses Gnadenangebot der Errettung in seinem Sohn am Kreuz annehmen wird und welcher es ablehnen und mit Füßen treten wird. Gott ignoriert, Gott lästert und flucht. Wie viele Flüche steigen jeden Tag auf zu Gott? Und Ablehnung und Lästerung. Aber hoffentlich kommt aus deinem Mund Lob Gottes heraus. Lob Gottes. Deshalb sagt uns die Heilige Schrift, dass Gott in seiner Souveränität diejenigen Menschen das Erlösungswerk in seiner Gnade anbietet, die es dankbar annehmen werden. Ja, woher weiß Gott das? Gott weiß das in seiner Vorhersehung. Römer 8, 29 bis 30. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jesus ist dein erstgeborener Bruder. Jesus ist dein großer Bruder und meiner. Wie herrlich, Geschwister. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt in ihm, in seinem Sohn. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist noch Zukunft. Noch bist du nicht verherrlicht. Aber in dem Moment, wo wir diesen Leib der Niedrigkeit verlassen, wirst du verherrlicht sein. Wirst den Leib der Herrlichkeit tragen. Die Berufung geschah aus Gnade lange, bevor wir existiert haben. Und ich kann mich gut erinnern, Gunti, Adnan, wo uns da ein Licht aufgegangen ist, dass wir vor Grundlegung der Welt schon von Gott berufen, auserwählt worden sind. Das irdische Volk, sagt Gott, die hat er mit Grundlegung der Welt berufen. Aber uns vor Grundlegung der Welt, wo er den Erstgeborenen ins Leben, in Existenz gebracht hat, da hat er uns schon mit ihm berufen und auserwählt. Lange vor Grundlegung der Welt, lange bevor er durch seinen Christus das Universum und alles geschaffen hat, die Menschen geschaffen hat und alles. Da warst du von Gott schon vorhergesehen und berufen, lange bevor du existiert hast. 2. Timotheus 1,9, du sagst, Reinhold, das hast du jetzt gerade ausgedacht. Nein, schau her, habe ich nicht ausgedacht, habe ich abgeschrieben. Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes, und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und wir haben aus dieser Erkenntnis heraus sogar in unserer Gemeinde ein neues Lied berufen und auserwählt. Vor Grundlegung von dir, o Gott, vor Grundlegung dieser Welt. Ein schönes Lied. Gut, ich sollte mal wieder mal ins Programm nehmen. Fazit: Jeder Mensch hat den Tod verdient, da er ein Sünder ist, Aber aufgrund seiner Vorhersehung, Gottes Vorhersehung, Liebe und Gnade bietet Gott den von ihm berufenen Menschen das Erlösungswerk an, das durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Kein Mensch kann sich bekehren, der von Gott nicht berufen ist. Wie? Ist dann Gott ungerecht? Nein, in seiner Vorhersehung weiß er genau, wenn ich dem das Gnadenangebot mache, der tritt es mit Füßen, der verlacht mich und lästert mich. Aber der wird es dankbar annehmen und er wird es annehmen und er wird es annehmen. Wir sehen also, dass die Errettung zunächst von Gott ausgeht. Der Mensch mit seiner Hybris darf sich ruhig demütigen und muss sagen, nein, Gott hat mich erwählt. Nicht ich habe Gott erwählt, Gott hat mich erwählt. Der Herr Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und das ist die Grundwahrheit. Gott erwählt dich, nicht du erwählst Gott. Du sagst ja oder nein, kannst auch nein sagen zu seinem Gnadenangebot. Aber Gott hat dich erwählt, nicht du hast Gott erwählt. Wobei allerdings jeder Mensch natürlich das auch ablehnen kann. So, wir kommen zu den 7 Wegweisern zur Selbsterkenntnis des verlorenen Sünders. Selbsterkenntnis. Nun wollen wir uns die 7 Wegweiser aus dem Wort Gottes bewusst machen und verstehen, wie ein Mensch zur Erkenntnis kommt, dass er ein verlorener Sünder ist und einen Erlöser und Retter braucht. Das ist das Erste, was er erkennen muss. Ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Ich brauche Rettung, mich muss jemand retten. Ich kann mich selber nicht retten, ich habe keinen Ausweg. Ich bin verloren, ich sündige. Der Paulus sagt, das, was ich nicht will, tue ich. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das, was ich nicht will. Du brauchst Erlösung. Später sagt er dann in Römer 8, Dank sei Gott, ich bin erlöst in Christus Jesus. Aber vorher schildert er sein Elend. Er sagt, ich bin verloren. Das, was ich nicht will, tue ich. Wegweiser 1, durch das Gesetz und das Wort Gottes. Römer 3, 20, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz Gottes kommt Erkenntnis der Sünde. Erst wenn du eine rote Ampel siehst, weißt du, jetzt musst du stehen bleiben. Wenn keine Ampel ist, bleibst du nicht stehen. Rote Ampel sagt stehen bleiben. Gelb, Achtung, Gang einlegen und grün, losfahren. Das Gesetz Gottes ist wie ein Spiegel, der die sündige Natur des Menschen offenbart. Das sagt die Schrift immer mal wieder. Du schaust in das Wort Gottes hinein und siehst wie an einem Spiegel deine Verlorenheit, deine Sündhaftigkeit, deine Unvollkommenheit. Aber dann dürfen wir zu Gott kommen. Und dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, wenn wir ihm die Sünde bekennen. Und dann gibt er uns auch die Kraft, das Böse nicht mehr zu tun, sondern das Gute. Es zeigt, dass kein Mensch in der Lage ist, das Gesetz, Gottes Maßstab der Heiligkeit zu erfüllen. Denkt nur mal an die 10 Gebote. Römer 3, 23, da gibt es ja Menschen, die sagen, du, ich habe niemanden umgebracht, ich habe nie was Böses getan, ich zahle meine Steuern bin Kirchenmitglied und bete zu Maria regelmäßig und zu allen Heiligen und als Baby bin ich getauft worden und dann habe ich noch die Sakramente empfangen und so weiter. Also, was will Gott mir? Ich führe ein rechtschaffenes Leben. Wie sollte Gott mich verurteilen? Aber die Wahrheit ist, Gottes Wort sagt im Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. So, das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Du kannst schon deine eigene Philosophie entwickeln, aber die Wahrheit steht hier. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun mag mancher sagen, das Gesetz war für das irdische Volk Israel, nicht für uns, richtig? Die Nationen und ich, wir kennen das ja gar nicht, das Gesetz. Ja? Das kannst du sagen. Aber da gibt es eine schöne Antwort darauf. Zudem sagt die Schrift, Reinhold, die Schrift sagt, dass mit Christus das Gesetz zu Ende ist. Ja, da gibt es also viele falsche Vorstellungen. Du bist nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und weil du neues Leben empfangen hast, bist du in der Lage, die Gebote Gottes zu halten, weil du bist jetzt eine neue Schöpfung, du hast eine neue Natur, du hast Gottes Natur in dir und jetzt bist du in der Lage, das Gesetz zu erfüllen. Natürlich ist Christus des Gesetzes Ende. Du stehst nicht unter Gesetz. Für uns Deutsche ist es auch nicht gegeben worden, sondern für Israel damals. Aber du bist jetzt in der Lage, so zu leben, wie das Gesetz es gefordert hat. Das ist der Unterschied. Und schau mal her, Römer 10, 4, du hast recht, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit, ja. Mit Christi Tod und Auferstehung ist die Zeit des Gesetzes zu Ende. Jetzt leben wir im Zeitalter der Gnade. Aber weil du den Heiligen Geist hast, kannst du jetzt nach dem Gesetz leben. Und woher kenne ich das Gesetz? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Möchte gleich die Antwort sagen. Woher kennst du das Gesetz, das Gott Israel am Sinai gegeben hat? Sehr gute Frage. Pass auf. Dazu eine wichtige Schriftstelle, die uns die ganze Wahrheit offenbart. Römer 2, 12, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Du sagst, ich habe das Gesetz vom Sinai nicht, das nur für Israel gilt. Ja, okay. Du hast das Gesetz nicht, hast aber gesündigt, wirst auch ohne Gesetz verloren gehen. Ja, keine Entschuldigung. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Verstehen wir, Geschwister? Ja, aber Gott, dann bist du ungerecht. Nein, wir müssen weiterlesen, dann sehen wir, dass Gott überhaupt nicht ungerecht ist. Wie kann er uns verurteilen für ein Gesetz, das wir gar nicht kennen? Und dann gehen wir, weil wir das Gesetz nicht kennen, konnten wir es nicht halten, jetzt gehen wir in die Verdammnis. Gott, du bist ungerecht. Nein, du musst weiterlesen. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, jetzt bist du dran mit deinem Argument, die kein Gesetz haben, weil es für die Nationen nicht war, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Und wie kommt das zustande? Ganz bisschen Geduld, gehe gleich in einem der nächsten Schritte drauf ein. Wie kannst du das Gesetz kennen, obwohl es dir nicht bekannt gemacht war? Gott hat einen wunderbaren Plan, wie du es erkennen kannst. Wegweiser 2, durch die Verkündigung des Evangeliums erkennt der Sünder, dass er ein Sünder ist. Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Deine Seele, dein Herz, der menschliche Geist und der Heilige Geist. Da dringt das Schwert durch und sagt, das ist vom Heiligen Geist und das ist in deiner eigenen Seele. Ja, und dann musst du entscheiden, das wollen wir vom Adnan jetzt drei Sonntage gehört haben. Wird deine Seele beeinflusst von den Begierden des Fleisches oder vom Geist Gottes? Und da dringt dieses Wort durch und mach dir das bewusst. Du hast wieder im Fleisch gelebt, du Fleischkopf. Ja, dann tu Buße und kehr um und lass dich vom Geist leiten. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, deines menschlichen Herzens. Was ist für eine Gesinnung in deinem Herzen? Der Welt sich gleich zu machen oder Jesus Christus sich gleich zu machen? Apostelgeschichte 2,37, als sie aber das hörten, drang es ihnen ins Herz. Der Herr Jesus schreibt mit dem Finger auf die Erde, wo sie die Ehebrecherin zu ihm bringen. Und wenn du nachschaust, was hat Jesus da geschrieben auf die Erde, dann kommst du zu Jeremia 17 und da steht, alle, die von mir abgefallen sind, werden auf die Erde geschrieben. Da ist das, was der Herr Jesus auf die Erde geschrieben hat. Jeremia 17. Lies das mal heute Nachmittag. Und dann hat er das Gewissen angesprochen, hat er zu diesen Pharisäern gesagt, ja, ihr wollt jetzt diese Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist, steinigen. Der von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da hat er sie direkt im Gewissen angesprochen. Und sie haben sich davongeschlichen. Da hat er sie überführt in ihrem Gewissen, weil sie wussten, sie sind Sünder. Hier sehen wir, wie die Verkündigung des Evangeliums in Verbindung mit dem Wirken des Heiligen Geistes die Menschen im Innersten trifft. Wenn der Heilige Geist an deinem Herzen wirkt, bist du getroffen. Du fällst nieder und bittest Gott um Gnade. Du hast erkannt, du bist ein elender Sünder. Der Heilige Geist macht dir bewusst, du bist ein verlorener Sünder. Aber das wirkt der Heilige Geist. Es kann kein anderer Mensch bewirken. Es kann nur der Geist Gottes bewirken. Die Menschen im Innersten trifft es Drang ihnen durchs Herz und sie zur Erkenntnis ihrer Sünde führt. Diese Überführung bewegt sie nach dem Weg zur Umkehr und zum Heil zu fragen. Kein Mensch, niemand kann zu mir kommen, sagt der Vater, es sei denn, sagt der Herr Jesus, es sei denn in sie der Vater. Und er sagt, niemand kann mich Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Ein Sünder muss vom Geist Gottes überführt werden. Und wen überführt der Heilige Geist, den Gott berufen hat? Den anderen nicht, der sowieso das Opfer Jesu mit Füßen treten wird. Den rührt der Heilige Geist nicht an. Aber den, der von Gott berufen ist, weil er durch die Vorhersehung erkannt hat, der wird das Gnadenangebot annehmen. Den bewegt der Heilige Geist. Und nur der Heilige Geist kann Menschen zur Buße führen. Nur der Heilige Geist. In Verbindung mit dem Wort Gottes. In der Verbindung mit der Verkündigung des Evangeliums. Diese Stelle in Apostelgeschichte 2,37 zeigt erneut die transformative Kraft des Wortes Gottes, wenn es mutig und klar verkündigt wird. Darum dürfen wir hier keine Stories, Unterhaltungsprogramme bieten. Wir müssen das lebendige Wort verkündigen, auch wenn es die vielen nicht hören wollen, sondern nur wenige es hören wollen. Aber nur das ist Geist und Leben. Das bringt uns Leben, Geschwister. Das gibt uns Nahrung für unseren Geist. So, Wegweiser 3, durch den Heiligen Geist, Johannes 16,8, und wenn er, Klammer auf, habe ich eingefügt, der Heilige Geist, gekommen ist, der Herr Jesus spricht hier, wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen. Das einzige Werk, das der Heilige Geist an einem Weltmenschen macht, ist ihn zu überführen von der Sünde, dass er ein Sünder ist. Dass er von der Sünde, dass er nicht an den Namen des Herrn Jesus glaubt. Der Heilige Geist überführt den Sünder von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Niemand anderer kann einen Sünder berühren. Du kannst ihn nicht berühren, außer du sagst ihm das Wort Gottes. Ja, dann ja. Und der Heilige Geist flankiert das und berührt sein Herz. Dann erkennt er und bricht zusammen und erkennt, er braucht Hilfe. Gott ist ein gnädiger Gott. 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, und es sind viele sogenannte Namenschristen, die sagen, was will Gott mir? Ich lebe ein gerechtes Leben. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, weil der Teufel ist ein Lügner und der beherrscht diese Menschen mit dieser oberflächlichen Lehre. Und er ist ein Lügner und dann macht er Gott zum Lügner durch diesen Menschen. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wegweiser 4, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie du wissen kannst, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Durch das Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und das haben wir auch vom Adnan gehört, die letzten Sonntage. Wenn dieses Gewissen nicht gebrandmarkt wird, abgetötet wird, du kannst dein Gewissen töten, dass es nicht mehr unterscheiden kann. Ja. Dann hilft es dir nichts mehr. Dann hilft dir das Gewissen, das meldet sich nicht mehr. Das ist gebrandmarkt, das ist in die Ecke gestellt und vermodert. Römer 2,15. Jetzt kommen wir wieder zu den Nationen, die das Gesetz nicht bekommen haben. Jetzt fahren wir weiter hier. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen Zeugnis gibt. Du hast das Gesetz Gottes in deinem Herzen. Du weißt ganz genau, was richtig und falsch ist. Du kannst dich nicht entschuldigen. Ja, Gott, du hast das Gesetz Israel gegeben am Sinai, doch mir nicht. Moment, da steht's. Das ist in dein Gewissen geschrieben. Das Gewissen ist ein innerer Zeuge, den Gott jedem Menschen gegeben hat. Und ich persönlich glaube, das Gewissen ist beim Menschen aktiv geworden, wo er vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat. Vorher hat der Mensch kein Gewissen gebraucht, weil er konnte gar nichts unterscheiden, musste nichts unterscheiden zwischen Gut und Böse. Aber in dem Moment, wo er gesündigt hat, vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, glaube ich, ist das Gewissen in Existenz gekommen. Und seitdem weiß jeder Mensch, was richtig und falsch ist. Jeder Mensch. Das Gewissen ist ein innerer Zeuge, den Gott jedem Menschen gegeben hat. Es hat folgende Aufgaben. Moralische Unterscheidung. Es hilft zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Römer 2,15. Das Gewissen weiß, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Selbstprüfung. Es klagt an oder entschuldigt das eigene Verhalten. Römer 2,15. Das Gewissen ist ein starker Helfer. Aber es muss durch das Blut Jesu gereinigt werden, haben wir auch gehört die letzten drei Sonntage, damit es intakt ist. Es hat weiterhin auch folgende Aufgaben. Leitung. Es dient als moralischer Kompass, der auf Gottes Maßstäbe hinweist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du zu jemandem nicht die Wahrheit gesagt hast, sagt dein Gewissen, du hast gelogen. Geh hin und sag ihm, ich habe gelogen. Verzeih mir, ich habe dich angelogen. Dein Gewissen sagt es dir. Und wenn du auf dein Gewissen nicht hörst, dann wird der Heilige Geist dir in den Hintern treten. Und sagt, du hast den Banker gerade angelogen, du hast ihm nicht gesagt, dass du schon Kredit hast über 50.000 Euro. Geh hin und sag ihm das. Und dann gehst du hin und sagt der Banker, ich habe es eh gewusst. Ich habe es eh schon gewusst. Aber du hast wenigstens deine Lüge korrigiert. Es dient, dein Gewissen dient als moralischer Kompass, der auf Gottes Maßstäbe hinweist. Du kannst dich nicht entschuldigen, Gott hat dir ein Gewissen gegeben. Verantwortung, es macht den Menschen vor Gott und anderen Menschen verantwortlich, 1. Petrus 3,16. So, durch das Gewissen. Jeder Mensch, der sein Gewissen nicht tötet, brandmarkt, der wird vom Gewissen hingewiesen, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Du sündigst, du bist ein Sünder. Und der Heilige Geist wird das unterstützen, wird dem Gewissen immer wieder Kraft geben, je mehr du im Geist wandelst. Das Gewissen ist jedoch kein perfekter Maßstab, haben wir auch gehört die letzten drei Sonntage, sondern muss durch Gottes Wort und den Heiligen Geist geschärft und geleitet werden. Du darfst dich nicht nur auf dein Gewissen verlassen. Du musst es immer wieder erfrischen, auffrischen und immer wieder schauen, ist es noch korrekt alles. Und das Wort Gottes hilft dir und der Geist Gottes hilft dir dabei. Wegweiser 5, durch das Wissen um Gottes Heiligkeit. Jesaja 6,3, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und Paulus schreibt an seine Freunde in Rom, an der Schöpfung muss jeder erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Es hat keiner eine Entschuldigung. Kein Mensch kann sich entschuldigen. Kann sagen, ich habe von Gott nie was gehört. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, habe ich nie was gehört. Brauchst du auch nicht. Hast du Gott die Ehre gegeben? Hast du an der Schöpfung den Schöpfer erkannt? Oder hast du es verleugnet? Gott verleugnet, ignoriert, verflucht. Heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Du kannst Gott an allem draußen in der Schöpfung erkennen. An der Schöpfung kannst du erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, weil Gott hat dir einen Verstand gegeben. Und du weißt, das Fahrrad, das ist von einem Fahrradhersteller gebaut worden. Wenn dir jemand sagt, das ist von selber geworden, irgendwie durch die Jahrtausende, auf einmal steht da ein Fahrrad, dann sagst du, du spinnst. Aber bei der Schöpfung und beim Menschen glaubst du den Schmarrn. Ja. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wer die Heiligkeit Gottes erkennt, sieht im Kontrast dazu seine eigene Sündhaftigkeit. So rief Jesaja, als er Gottes Herrlichkeit sah, Jesaja 6,5, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er hat sofort erkannt, angesichts der Heiligkeit Gottes, was für ein Sünder er ist. Wegweiser 6 durch die Realität der Vergänglichkeit und des Gerichtes. Hebräer 6,27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und es ist unglaublich, was der Mensch sich ausdenkt, um ja diese Wirklichkeit nicht wahrnehmen zu müssen. Plötzlich wird dann der Schöpfer durch die Schöpfung ersetzt und dann plötzlich bist du eins mit dem Universum und das Universum mit dir. Und du musst schauen, dass du synchron wirst mit dem Universum. Ja, also was für eine Verwirrtheit der Menschen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die Gewissheit, dass jeder Mensch sterben muss und danach vor Gott Rechenschaft ablegen wird, führt zur Erkenntnis der Notwendigkeit der Erlösung. Wegweiser 7, durch Gottes Liebe und Geduld wird der Sünder ebenfalls überführt. Römer 2,4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Güte leitet den Menschen zur Buße. Warum lässt Gott es zu? Warum lässt Gott es zu? Dies und dies und dies und dies. Weil Gott nicht möchte, dass einer verloren geht. Vielleicht in 14 Tagen bekehrt sich der. Wenn er jetzt die Zeit der Gnade beendet, ist er in der Verdammnis. Gott wartet zu, weil er weiß, der wird sich noch bekehren. Gott wartet noch und der wird sich noch bekehren. Und vielleicht für den, du betest jetzt gerade in der Nachbarschaft, vielleicht ist das der Letzte, der in den Leib Christi hineinkommen muss. Und wupp, kommt der Herr Jesus und holt uns in den Himmel, wenn der Leib vollständig ist. Bete für die Menschen. Das beschleunigt möglicherweise deine Entrückung. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Geduld gibt dem Menschen Zeit, über sein Leben nachzudenken und zur Umkehr zu kommen. Wenn Gott vor 1986 die Gemeinde entrückt hätte, wäre ich in der Verdammnis gelandet. Aber Gott hat Geduld gehabt mit mir. 86 habe ich mich bekehrt. Gottes Liebe in Christus macht deutlich, wie ernst die Sünde ist, sodass sie den Tod Christi erforderlich machte. Die Selbsterkenntnis geschieht durch das Wort Gottes, die Bibel zu lesen oder zu hören, ist entscheidend, damit der Mensch durch den Heiligen Geist von seiner Sünde überführt wird. Römer 10,17. Die Predigt, eine klare Verkündigung, eine gesunde Lehre von Gottes Heiligkeit, dem Gericht und der Gnade ist notwendig, um Menschen zu erreichen. Diese Unterhaltungsprogramme, die die menschliche Seele streicheln, die sind grausam, weil sie den Menschen in der Verdammnis lassen. Was wirklich Liebe ist, den Mut zu haben, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Das ist Liebe. Alles andere ist Grausamkeit. Das Gebet, Gläubige sollten dafür beten, dass der Heilige Geist Menschenherzen erweicht und ihre Augen für die Wahrheit öffnet. 2. Korinther 4,4. Zusammenfassung der 7 Wegweiser. Und dann kommen wir zum Schluss. Erstens, das Gesetz und das Wort Gottes. Zweitens, durch die Verkündigung des Evangeliums. Drittens, durch den Heiligen Geist. Viertens, durch das Gewissen. Fünftens, durch das Wissen um Gottes Heiligkeit. Sechstens, durch die Realität der Vergänglichkeit und des Gerichtes. Siebtens, durch Gottes Liebe und Geduld. Und weil wir zwei Hirnhälften haben, die linke und die rechte, jetzt haben wir die linke bedient, jetzt wollen wir die rechte noch bedienen. Gehst du auf 3, Sven? Übersicht der sieben Wegweiser zur Selbsterkenntnis des Sünders, dass er ein Sünder ist und in die Verdammnis geht. Eins durch das Gesetz. Es ist in dein Herz geschrieben. Auch in das Herz des Sünders ist das Gesetz geschrieben. Er weiß ganz genau, das war jetzt böse. Das war eine Sünde. Ich habe gegen Gott, meinen Schöpfer, gesündigt. Zweitens durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die gesunde Lehre, durch die Verkündigung des kraftvollen Wortes Gottes. Drittens durch den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist am Herzen des Sünders wirkt. Und nur dadurch kann sich ein Mensch bekehren, nur dadurch erkennt er die Wirklichkeit. Viertens durch sein Gewissen kann der Mensch erkennen, ich bin ein Sünder. Fünftens, indem er erkennt die Heiligkeit Gottes an der Schöpfung. Sechstens, durch Tod und Gericht kann es erkennen. Er erkennt, dass jeden Tag Menschen sterben. Momentan sterben in Deutschland mehr als geboren werden. Sollte sich eigentlich wieder ändern. Siebtens, siebter Wegweiser, Gottes Liebe und Geduld. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2, die 8 Irrtümer zur Bekehrung und Wiedergeburt im Gegensatz zur biblischen Wahrheit. Wir werden uns die 8 wichtigsten Irrtümer anschauen. Und immer im Kontrast die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und schließlich die 7 Schritte zur biblischen Bekehrung und Wiedergeburt. Und ich möchte das so machen, dass ich euch in Info-Austausch in diesem Post den Link zur Verfügung stelle für eure Bekannten, für eure Nachbarn, für eure Schulfreunde und so weiter, dass ihr jedem den Link geben könnt und könnt sagen, schau mal her, hier sind die 8 Irrtümer und die 7 Schritte zur echten Bekehrung und Wiedergeburt, sodass ihr das weitergeben könnt in eurem Netzwerk. Und dann überlege ich noch, ob man da noch eine Papierversion draus machen, wo man in der Westentasche mittragen kann und jedem geben kann, sodass jeder Mensch die Chance hat, die Wahrheit zu erkennen. Bis dahin Gottes Gnade und Frieden. Amen. 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 Auf Wiederschauen an den Bildschirmen. Alles Gute, Gottes Gnade und Frieden. Schönen Sonntagnachmittag und super Start in die neue Woche. Morgen früh gibt es einen neuen Impuls. Servus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.